Es gibt allerdings, und ich glaube, das ist für das Coaching zumindest aus meiner Sicht wirklich essentiell, eine Tradition der Systemik im Coaching, in der man sich über die Lösungen der Probleme, die aufgeworfen worden sind durch die Coaching-PartnerInnen, erstmal keine Gedanken macht, sondern sagt, ich habe hier Menschen vor mir sitzen mit vielen Ressourcen. Es gilt, diese Ressourcen zu heben.
Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen.
Hallo und herzlich willkommen bei Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. Bei mir ist heute Kirsten Jasakiewicz, Professorin für interkulturelle Kommunikation am Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule Fulda. Zum Semesterstart konnten unsere Zuhörer in unserer Sonderfolge die Ergebnisse eines Seminars zum Thema kulturreflexives Sprechen anhören. Drei ihrer Studierenden haben mir erzählt, wie sie ihre Podcast-Projekte zu Populismus und Rassismus vorbereitet haben und was sie aus ihren Arbeiten mitnehmen konnten. Heute möchte ich mit Professor Nasakiewicz darüber reden, was interkulturelle Kommunikation ausmacht, warum sie Coaching-Prozesse erforscht und was das mit Kommunikation zu tun hat. Herzlich willkommen bei Gesprächsstoff.
Hallo, Frau Friedrich.
Frau Nasakiewicz, normalerweise frage ich unsere Gesprächspartner immer nach einer Definition ihres Fachgebietes. Coaching und Kommunikation sind aber Begriffe, die eigentlich jeder kennt. Trotzdem würde ich gerne mit Ihnen eine Definition wagen. Was meinen wir damit eigentlich? Was ist Coaching und was unterscheidet das von Beratung?
Also, wenn ich jetzt in einem Coaching mit Ihnen wäre, würde ich sagen, inwiefern ist diese Frage für Sie interessant?
Okay, also ich bin derjenige, der mir meine eigenen Fragen beantwortet.
Im weitesten Sinne. Jetzt sind wir schon direkt beim Coaching. Ich möchte aber nochmal zurückkommen aufs Fachgebiet. Also mein Fachgebiet ist ja in der Tat interkulturelle Kommunikation. Also so heißt die Denomination der Professur und die hat sozusagen, die birgt so ihre Schwierigkeiten, weil das Fachgebiet in sich interdisziplinär ist. Und beim Coaching ist es ganz ähnlich, aber ich bleibe jetzt gerade mal bei interkultureller Kommunikation. Da kann man aus ethnologischer Perspektive, aus ökonomischer Perspektive, aus sozialwissenschaftlicher Perspektive draufschauen. Und das ist alles richtig. Das heißt, der Kulturbegriff ist hinreichend ausdifferenziert. Ich glaube, es hat mal jemand 250 Definitionen gezählt.
Oh mein Gott, die können wir nicht alle aufzählen?
Die können wir nicht alle aufzählen, das wollen wir auch nicht. Aber in der Tat ist es eine Aufgabe, also ich sehe das als eine Aufgabe, mit den Studierenden, auch mit meinen Kollegen, gerade gestern Abend bei einem Vortrag, darüber zu sprechen, was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, da spielen kulturelle Faktoren eine Rolle? Und was meinen wir dann mit Kultur und welche Begriffe helfen uns wie weiter? Und was kaufen wir uns ein, wenn wir bestimmte Begriffe verwenden? Das heißt, ich arbeite, so nenne ich das, kulturreflexiv. Ich arbeite mit verschiedenen Kulturbegriffen, also zum Beispiel den landläufigen, den wir auch in der Alltagssprache verwenden. Jemand kommt aus, ne, Peru oder so, dann haben wir eine Vorstellung, das habe was mit Kultur zu tun. Da gibt es auch Studien dazu, die das auch tatsächlich so statistisch belegen. Aber es gibt auch Theorien, die sagen, das ist im Grunde pure Ideologie, was da gemacht wird. Es geht letztlich um Verteilungskämpfe. Reden wir doch erstmal über soziale Positionen, über Beteiligungschancen, über Inklusion und Integration und nicht über Etiketteregeln. Also die sehr kritisch an den Kulturbegriff herangehen. Und das finde ich genauso inspirierend wie die andere. Und der kulturreflexive Ansatz, mit dem ich dann auch die Studierenden sozusagen, mit denen ich versuche, ihnen einen Überblick zu geben, wie man das Thema verstehen kann, beinhaltet also mindestens diese beiden Perspektiven und auch noch eine dritte. Und da sind wir dann gleich beim Coaching. Denn die ist tatsächlich inspiriert durch die lange systemische Tradition, die ich im Coaching auch in der Praxis erfahren habe. Und sie korrespondiert mit, ich würde sagen, einem Teil meiner Herangehensweise, nämlich was auch viele SoziologInnen teilen würden, dass vieles, mit dem wir zu tun haben, Konstruktionen sind. Und wenn sie Konstruktionen sind, dann können wir sie auch verändern. Das ist sozusagen die gute Nachricht. So, jetzt habe ich versucht, eine Brücke zu schlagen zwischen interkultureller Kommunikation und Coaching, was jetzt die Inspiration für diese eine Perspektive beim kulturreflexiven Ansatz ist. Aber also Coaching ist streng genommen ja nicht mein Fachgebiet, sondern ich bin allerdings da, das kann man schon sagen, sehr erfahren, auch in der Praxis, auch entsprechend publizistisch ausgewiesen und gehöre, würde ich sagen, zu der ersten Generation der Coaches, die in Deutschland zumindest das einfach gemacht haben, ohne dass wir eine Ausbildung hatten. Also das war noch zu einer Zeit, in der man ständig erklären musste, was das eigentlich ist. Obwohl der Begriff jetzt vom Sport oder so durchaus bekannt ist. Was? Du arbeitest als Coach? Was ist das denn? So, das ist inzwischen nicht mehr so. Es ist wie bei der interkulturellen Kommunikation. Eine Erfolgsgeschichte, wenn sich ein Begriff durchsetzt und es Verständnisse gibt, was da wohl passiert. Und dann komme ich zu Ihrer Frage, die Sie jetzt an die Expertin gerichtet haben.
Ja.
Was der Unterschied zwischen Beratung ist. Also manche würden sagen, in sozusagen manche Herangehensweisen gar keine. Selbstverständlich kann man sich einen Rat holen im Coaching. Es gibt allerdings, und ich glaube, das ist für das Coaching zumindest aus meiner Sicht wirklich essentiell, eine Tradition der Systemik im Coaching, in der man sich über die Lösungen der Probleme, die aufgeworfen worden sind durch die Coaching-PartnerInnen, erstmal keine Gedanken macht, sondern sagt, ich habe hier Menschen vor mir sitzen mit vielen Ressourcen. Es gilt, diese Ressourcen zu heben. Und da bringe ich quasi die Begleitung ein in Form von Prozesskompetenz. Und die Person hat die Inhaltskompetenz. So könnte man das vielleicht grob unterscheiden. Allerdings, ich muss das und möchte das auch schon einschränken, ich denke schon, dass es hilfreich ist, wenn man als Coach eine gewisse Feldkompetenz mitbringt.
Was ist Feldkompetenz?
Die Feldkompetenz heißt, wie kann ich Führungskräfte coachen, wenn ich selber keine Führungserfahrung habe? Also das hat einmal etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun. Begleitet mich hier jemand, der weiß, wovon ich spreche? Das hat aber auch was mit der Branche zu tun. Also in der Tat gibt es ja Fachsprachen, Zwänge, die nicht nachvollziehbar sind. Ich sage jetzt mal, ich kenne mich nicht sehr gut aus im Hardcore-Investment-Banking. Das ist nicht mein Spielfeld, ja. Das ist nicht meine ethnografische Herkunft. Da kenne ich mich nicht so aus. Also wenn ich das jetzt ethnografisch betrachte, ja, wo habe ich Erfahrungen? Wo habe ich teilgenommen als Teilnehmerin? Und es gäbe und gibt Coaching, Schulen und Ansätze, die sagen, macht nichts. Du hast ja Prozesskompetenz. Und ein Teil davon ist auch wahr. Aber ich glaube, es ist sehr hilfreich und kürzt vieles ab, wenn man bei gegebener Enthaltsamkeit, die dann zu praktizieren ist in der Kommunikation, dann sind wir bei der Kommunikation, wenn man eine Ahnung hat, wovon der andere redet. Mhm. Also ich sag mal, ein Arzt hatte vielleicht nicht alle Krankheiten, die ihm präsentiert werden, aber er weiß, was Kranksein ist, zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, so was wie eine Feldkompetenz. Auch wenn ich die spezifische Krankheit, die mir da jetzt präsentiert wird und deren Symptome ich diagnostizieren kann, nicht persönlich am eigenen Leib erfahren habe.
Ja, Sie haben gerade schon angesprochen, das ist eine Form von Kommunikation. Wie gehen Sie dann damit um, wenn Sie eben keine Feldkompetenz in einem Bereich haben? Wie bringen Sie das auch den Studierenden dann bei?
Also deswegen hieß das Seminar ja Coaching als Kommunikationsprozess. Das ist so ein bisschen wie bei der interkulturellen Kommunikation. Da steht Kommunikation drauf, ist aber keine drin in den meisten Büchern. Wenn man schaut, ich komme ja aus der Gesprächsforschung, dann steht wirklich auf den Büchern interkulturelle Kommunikation und es ist kein Wort über Kommunikation verloren, sondern da geht es um Deutungen und um Werte. Das ist interessant, was jetzt dieses Fachgebiet angeht. Ja? Wann geht es wirklich um Kommunikation? Da gucke ich auch sehr genau drauf, weil im Coaching, sozusagen in der interkulturellen Kommunikation ist es in der Situation, um die es dann geht, dann natürlich auch wichtig, weil wir da auch sprechen. Im Coaching wird die meiste Zeit gesprochen.
Das ist Kommunikation.
Das ist Kommunikation. Und wenn nicht, sind es nonverbale Methoden. Das heißt, wenn man einfach das, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie nenne ich das Seminar? Wenn ich das jetzt einfach nur Coaching genannt hätte, dann gibt es so die Vorstellung, war meine Annahme, man bekommt so eine Toolbox, wie das denn geht. Und dann darf man am anderen rumschrauben. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen plakativ. Und da, abgesehen davon, dass so ein Seminar auch einen Fokus braucht, das Gebiet ist inzwischen riesig, es gibt sehr viele auch sehr gute Ansätze, habe ich mich auf das besonnen, was ich, glaube ich, auch am besten kann, nämlich genau zu schauen, was macht eine Äußerung. Und im Coaching, so wie ich am Anfang bei Ihnen gesagt habe, inwiefern ist die Frage für Sie wichtig, ja, so,
ja.
Verändert das sofort etwas in der Interaktion und bei der Person, die zum Beispiel gefragt hat. Das wäre jetzt eine Intervention, dass ich eine Rückfrage stelle. Und die mache ich natürlich in der Kommunikation. Mhm. Für die Seminarvorbereitung Da muss man jetzt erstmal den geplanten und den besonderen Fall unterscheiden. Geplant war ja ein Blog-Seminar. Und ich dachte so, ich stelle Grundwissen zur Verfügung in Form von Literatur und wir diskutieren Fragen und wir machen auch Praxisübungen. Das war meine Idee. En bloc.
Dann kam Corona.
Und dann kam Covid-19, genau. Und dann hieß es asynchron lehren. Keinerlei synchrone Lehre. Und ich habe wirklich überlegt, wie löse ich das, gerade dieses Thema, das sehr praxisorientiert angelegt war. Weil wenn man kein Coaching je gemacht hat, die meisten Studierenden haben es noch nicht erlebt oder durchgeführt, dann ist es, als ob man zu Blinden über Farben spricht. Also es fehlt einfach das Erleben. Ja? Und trotzdem musste ich asynchron lernen, also habe ich mir ausgedacht, jetzt erstellen wir ein Wiki. Also um auch dieses komplexe Themenfeld in irgendeiner Form zu reduzieren und handhabbar zu machen. Wir haben dann am Ende, das war sehr schön, war ein schönes Erlebnis für die Studierenden, auch für mich. Mhm. Zunächst mal, nachdem die sich auch eingelesen hatten und wir auch synchron Videokonferenzen hatten, sehr gute Diskussionen geführt, sehr belesene Diskussionen. Da kamen sehr gute Fragen. Da merkte man, die haben sich wirklich die Studierenden in einige der Themen sehr tief eingearbeitet. Und es gab auch Praxisübungen, die gemacht worden sind.
Wie sahen die aus?
Ich habe eine Zuhörübung gemacht, die habe ich tatsächlich mit allen gemacht. Ich habe eine Geschichte erzählt und ich habe ihnen verschiedene Formen des Zuhörens vorgestellt, weil man im Coaching, also es ist die Hauptmethode, ist Zuhören. Mhm. Also solche hohen Redeanteile, wie ich jetzt habe, hätte ich im Coaching nicht, dann würde ich sofort die Rolle verlassen, ne? Würde irgendwie was vermitteln, lehren oder so, Expertenrat geben, sowas. Und dann sozusagen war die Aufgabe zu filtern. Und das ist eine Aufmerksamkeitsschulung. Worauf achte ich eigentlich? Dann merke ich, worauf ich normalerweise achte. Also da haben die Studierenden richtig viel mitgenommen, dass sie gemerkt haben, es fällt ihnen schwer, was wegzulassen, was sie sonst immer tun, und stattdessen etwas anderes zu tun. Also zum Beispiel nur mal auf die Fakten zu achten, auf nichts anderes, die Gefühle alle wegzulassen oder umgekehrt, alle Fakten zu vergessen und nur zu schauen, wie geht's dem anderen. Oder das Ziel. Sie hatten ein Ziel bekommen, weil Coaching, meine Kurzdefinition ist Arbeiten mit fremden Zielen. Sie haben das Ziel. Ne? Ich unterstütze, dass Sie das erreichen. Bei gemeinsamer Prüfung, ob das auch realistisch ist in der gegebenen Zeit und für die Ressourcen, die zur Verfügung stehen. So, dieses zielorientierte Zuhören nennt sich emergentes Zuhören. Da filtert man eigentlich alles weg, was da sonst noch so erzählt wird, und achtet nur, was hilft für das Ziel. Das war eine sehr eindrückliche Übung für die Studierenden. Und die zweite, an die ich mich jetzt spontan erinnere, war ein Leitfaden tatsächlich, ein kleines lösungsorientiertes Coaching, bei dem sie nur über offene Fragen und Bestärkung von Ressourcen den anderen unterstützt haben, ein Stückchen weiterzukommen. Und die das durchgeführt haben, waren, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt, geflasht. Also erstmal war es sehr ungewohnt, sich keine Gedanken zu machen über das präsentierte Problem. Und dann waren sie sehr positiv überrascht, was da alles entstehen kann, wenn man in die Rolle geht, dass man es nicht besser weiß, wie wir es im Alltag manchmal machen. Ne? Wenn jemand ein Problem präsentiert, wir wollen ja helfen und sagen, dann nimm doch bitte meine Lösung für dein Problem. Das passt aber nicht. Deswegen gehen Menschen ja auch zum Coach, ja, unter anderem, weil da auch eigene Interessen sind und so weiter. Wenn man einfach ohne Interesse und aufmerksam und zielorientiert zuhört und Positives bestärkt, welch unglaublich förderlichen Aspekt, das auf das Gegenüber hat. Das waren so ein paar Rückmeldungen dazu.
Welche Herausforderungen haben sich denn neben der Situation, dass es eben kein Blog-Seminar war, in der Arbeit mit den Studierenden gestellt? Sind die Studierenden auf Herausforderungen gestoßen, denen sie sich nicht so bewusst waren vorher?
Wenn Sie kurz erlauben, gehe ich erstmal auf meine Herausforderungen ein, weil das hängt, glaube ich, zusammen.
Gerne.
Die größte Herausforderung war die Literatur. Also als ich mich entschieden hatte, es wird ein Wiki, habe ich 12, ich glaube, wir waren ungefähr 25 Personen, 12 oder 13 Gruppen gebildet, die jeweils ein Thema hatten. Das heißt, sie haben immer zu zweit, maximal zu dritt ein Thema bearbeitet. Die Literatur auf der Höhe der Zeit, das war mir wichtig. Also keine Literatur von vor 20 Jahren. Da war die Welt noch eine andere im Coaching. Auch wenn es gute Klassiker gibt, auf der Höhe der Zeit, auch mit der Ausdifferenziertheit herauszusuchen, die sozusagen handhabbar war also die ich als Handhabbar einschätzte, das hat mich wirklich viel Lesen und Suchen gekostet. Und es gab noch die Kriterien, alle sollten am Ende in der Lage sein, spontan zu sagen, was Coaching ist. Das heißt, es sollte immer irgendwie ein Coaching-Begriff noch drin sein, der, ich sage jetzt mal hinreichend, die Spezifität von Coaching präsentiert. Das hat mich die meiste Zeit gekostet. Und dann waren die Gruppen gebildet. Also das ist ja immer so beim digitalen Semester oder beim Online-Lernen. Man braucht sehr viel Struktur. Ich hatte einen Projektplan. Die hatten Aufgabenblätter. Also damit sie in der, es waren jetzt nicht Unmengen, aber es war heterogene Literatur, das mache ich auch gerne, dass man nicht nur eine Meinung hat, ja, sondern verschiedene Herangehensweisen. Worauf achte ich? Also zum Beispiel, eine Gruppe sollte quasi nur auf die auf den Coaching-Dialog achten. Das liegt jetzt bei Coaching als Kommunikationsprozess vielleicht nahe. Es gab eine Gruppe, die hat nur auf die Phasen geachtet, die es da zum Beispiel gibt. Ja? Und die hatten jeweils Arbeitsblätter, damit man in den Texten war ja sehr viel mehr Wissen zur Verfügung gestellt, damit sie da merken, worauf es ankommt. So. Und die Herausforderung für die Studierenden war dann im Grunde die klassische, wie mache ich daraus einen Wissensartikel? Da haben sie was über Wissenskommunikation und auch Wissenschaftskommunikation gelernt. Ich habe zum Beispiel mit Ihnen thematisiert, was ist denn ein Wiki? Also was wird denn da dargestellt? Und das ist ja sehr wissenschaftsnah. Also es wird so eine Art Konsens dargestellt, wie gerade, ist ja ein Lexikon. Also wie geht ein Lexikonartikel, der aber auch nicht beliebig etwas behauptet, sondern der schon auch seine Quellen belegt. Und das war, glaube ich, ein Add-on, was noch gelernt worden ist in der Wissenschaftskommunikation und was auch für Hausarbeiten dienlich sein kann. Wie kann ich eine Behauptung stützen? Ich muss jetzt beim Wiki gar nicht so stark argumentieren. Da wird ja nicht geschrieben, weil, sondern man schreibt, es ist so. Coaching ist. Die Phasen gehen so und so. Interkulturelles Coaching besteht aus und so. Also es wird ja sehr sozusagen apodiktisch definiert, zugleich aber sehr stark belegt. Das hat den Studierenden einiges abverlangt und ich glaube, mit manchen Gruppen habe ich 3, 4 Rückkopplungsschleifen gemacht, wo ich Rückfragen gestellt habe an den Text. Woher wissen Sie das? Könnte es auch anders sein? Sie hatten auch eine Rubrik, die Widerstreite darstellen sollten. Also andere Perspektiven hieß diese Rubrik, sodass es nicht nur eine Perspektive darauf gab. Und sie mussten wechselseitig mindestens 1 oder 2 andere Wiki-Artikel lesen und auch selber, also kritisch hinterfragen. Also sie haben dann zum Beispiel farbig reingeschrieben, ich verstehe diese Aussage nicht. Was ist damit gemeint? Und so. Das heißt, haben sich auch wechselseitig unterstützt, das transparenter zu machen. Und am Ende hatten wir tatsächlich, es war ja für uns alle ein Experiment, also für mich war es das erste Mal in dieser Form, hatten wir tatsächlich irgendwie 76 Seiten Text. Mhm. Und wenn man das liest, hat man sehr viel über Coaching verstanden. Und die haben das auch gelesen und haben wirklich viel gelernt. Ja, das war toll. Für mich eine tolle Erfahrung.
Das kann man sich auch super angucken. Wir haben das auf der Podcast-Seite verlinkt, also den Link zum Projekt eingestellt. Und wer da Lust hat, mal reinzuschnuppern, ein sehr spannendes Dokument auf jeden Fall. Es ist ja auch sehr viel Medienkompetenz, was Sie da vermittelt haben, weil es geht ja um das Lesen, das Verstehen, das Hinterfragen ja. des Gelesenen und zu schauen, woher kommt das eigentlich, was da steht. Kann ich dem so vertrauen?
Genau.
Oder habe ich da Fragen dran?
Genau, Sie hatten in den Arbeitsaufträgen auch immer den Hinweis, recherchieren Sie nochmal ABCD. Also, dass Sie auch die verschiedenen, nicht nur sozusagen die Literatur, die ich zur Verfügung gestellt hatte, die war seriös, sag ich mal, aus entsprechenden Fachbüchern. Aber was steht im Internet? Da steht auch viel Gutes. Man muss es halt bewerten können. Und das sozusagen versuche ich immer zu mischen, weil Medienkompetenz eine Schlüsselkompetenz ist heutzutage. Das war da bei den Podcasts, die wir gemacht haben, ja auch so.
Ja, genau. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was Kommunikation ist und was Coaching ist. Was ist denn interkulturelle Kommunikation? Kommuniziere ich denn anders, wenn ich auf Kultur blicke? Oder kommuniziere ich anders, weil ich aus einer bestimmten Kultur komme?
Das habe ich mit der kulturreflexiven Herangehensweise vorhin kurz versucht, aus meiner Perspektive zu definieren. Mhm. Da gäbe es jetzt sehr viele richtige Antworten darauf.
Okay.
Meine ist Stand des Irrtums heute, also ich denke da ja kontinuierlich drüber nach, würde ich sagen, zunächst kommuniziere ich nicht anders. Und ich spreche jetzt aber von mir, Kirsten Nazarkiewicz.
Ja.
Das heißt, ich habe, glaube ich, auch schon, und wäre ich ja auch in dem Fachgebiet wahrscheinlich nicht optimal aufgestellt, eine andere Haltung, was Überraschungen angeht, wie das, was ich sage, verstanden werden kann oder wie darauf reagiert werden kann. Da bin ich jetzt erstmal sehr offen und sehr gespannt, was da passiert. Das passt im Übrigen zum Coaching. Diese Offenheit für das Überraschende, da würde ich auch eine starke Verbindung sehen. Und dann brauche ich, also wenn Sie es ganz konkret an Kommunikation festmachen wollen, interkulturelle Kommunikation, wenn ich mir jetzt vorstelle, Menschen, und da muss ich jetzt nicht zwei verschiedene Muttersprachler mir vornehmen. Also ich habe einen Kollegen, der hat einen völlig anderen Kommunikationsstil als ich, hat auch einen anderen Denkstil. Das merkt man daran, dass er zum Beispiel, statt eine offene Frage zu stellen, immer fragt, würdest du A machen oder B? Also ich kriege immer eine Alternativfrage, wo ich dann schon sage, nee, C. Also da bin ich erstmal überrascht über diesen Stil. Ja, ich sozusagen so, dass der aus meiner Perspektive nötigt er mich ja in A oder B und da das aber gar nicht sozusagen, mein Horizont ist gerade woanders. Das heißt, was wir machen, und eine Kollegin, die das beobachtet hat, hat gesagt, ihr macht ja interkulturelle Kommunikation, wir müssen sehr viel rückkoppeln. Wie hast du das gemeint? Worauf willst du hinaus? Was meinst du mit schließlich? Also davon auszugehen, dass wir uns nicht gleich zur Gänze verstehen, was ja ohnehin eine Verstehensfiktion ist, ja, aber im Alter kommen wir damit ganz gut längs. Das gilt fürs Coaching im Übrigen auch. Also, dass ich nicht annehme, dass ich den anderen verstanden habe. Also, wenn jemand sagt, ich habe Probleme mit meinem Mann, also jetzt vielleicht nicht kein klassisches Coaching-Thema, aber es fällt mir gerade so ein, und ich sage, so nach dem Motto, das kenne ich. Ja? Also, das wäre ja, ich habe schon verstanden zuhören, und das ist meistens sehr irreführend. Und dieses, ich habe schon verstanden zuhören, habe ich mir im Laufe der inzwischen 25 Coaching-Jahre völlig abgewöhnt, zusammen mit der interkulturellen Kommunikation, wo das auch meistens nicht klappt, sagen wir es mal so. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, ich habe es vielleicht nicht verstanden und dass insgesamt diesen Interpretationsraum und diesen gemeinsamen Raum der Sinngestaltung und auch der Sinnaushandlung und damit auch der gemeinsamen Kultur offen zu halten, auch zu warten, ob eine Lösung emergiert, darauf zu setzen, dass andere, die dabei sind, helfen, dass ich es nicht besser wissen muss, sondern dass die Hauptaufgabe ist, offen zu bleiben, würde ich sagen, das ist aktuell, wenn es um die ganz konkrete Situation geht, das, wo ich sage, hier ist jegliche interkulturelle Kompetenz gefragt, die man dann auch so trainieren kann, um das zu fördern. Mhm. Ich hoffe, ich konnte das transportieren.
Ja, ich denke schon. Also es ist in dem Fall dann eher angeraten, zuzuhören und den anderen zu bitten, erklär mir, was dich gerade beschäftigt, erklär mir, was dich belastet, statt zu sagen, ja, verstehe ich, die Situation kenne ich. Mhm. Wenn wir auf Kulturen achten, darüber können wir ja auch noch mal ausführlicher reden. Sie haben schon gesagt, dass Kommunikation zwischen Kulturen eigentlich aus ihrer Perspektive sich nicht unterscheidet, ist aber immer wieder diese kulturellen, sagen wir, Diskrepanzen gibt, wenn man sich so die Kommentarspalten gerade im Netz anguckt und Diskussionen anschaut, kommt man ja immer darauf, dass andere einem aufdrücken möchten, was sie gerade für richtig halten und was sie aus ihrer kulturellen Perspektive für richtig halten. Wie können wir denn verhindern, dass wir da in solche Stereotype rutschen? Wie können wir selber bei uns verhindern, dass wir dem anderen was aufdrücken möchten?
Ich habe das Bedürfnis, kurz sprachlich was anzumerken zur Frage.
Ja.
Also Sie haben gesagt, Kommunikation zwischen Kulturen. Das liest man oft, ne? Also das ist ein Topos. Und es gibt ein wunderbares Buch von Frank-Olaf Radke, Kulturen sprechen nicht. Wunderbar. Also der Satz alleine, ich habe das auch mit Studierenden, in dem Fall Human Rights Studierenden, diskutiert, die sind auch ganz angetan von diesem Satz. Menschen sprechen, Kulturen sprechen nicht. Und Menschen sprechen unterschiedlich. Also sozusagen die Aussage, Kommunikation zwischen Kulturen unterscheiden sich nicht, würde ich jetzt so, also dann wäre ich sozusagen, hätte ich mich missverständlich ausgedrückt. Ja. Es gibt sehr wohl Kommunikationsunterschiede zwischen Menschen. Und zugleich greifen wir in der Kommunikation auf ein gemeinsames Repertoire zurück, sonst könnten wir uns gar nicht verstehen. Also wir brauchen Minimalpunkte der Gemeinsamkeit. Um mal ein Beispiel zu nehmen, also wenn zwei Menschen miteinander sprechen, die eine Person spricht Schwedisch und die andere spricht Bulgarisch und beide verstehen einander nicht und sie sollen ein Problem gemeinsam lösen. Sowas kann ja mal vorkommen, auf einem Flughafen oder wenn man reist, ja, dann geht das interessanterweise auch.
Ja.
Man braucht allerdings also minimale Punkte, wo man den Eindruck hatte, die Bedeutung des anderen ist bei mir angekommen, sonst komme ich nicht voran. Und dafür ist jegliches Hilfsmittel recht. Also da gibt es leichtere und schwierigere Situationen, um es mal so zu sagen. Aber ich bleibe dabei, Kulturen sprechen nicht, Menschen sprechen. Jetzt ist aber genau in diesem, wenn Kulturen miteinander sprechen, schon das drin, was Sie auch zu Recht gefragt haben, Stereotype. Also in dem Moment, wo wir Menschen zu Kollektiven zuordnen, machen wir sie ja zu RepräsentantInnen des jeweiligen Kollektivs. Und ganz egal, was das ist, eine Berufsgruppe, ein Land, also es wird ja gerne auch in Landeskulturen gesprochen, ne? Die Chinesen bei über einer Milliarde. Mhm. Ne? Also so, und dann gibt es für mich so eine Unterscheidung zwischen einer Kategorie, einer Typisierung und einem Stereotyp.
Ja.
Beispiel, Kategorie Menschen mit blonden Haaren, Kategorie Mensch, Typisierung Blondhaarige, Stereotyp Blondine. Mhm. Ich glaube, damit kann man das ganz gut zeigen, dass beim Stereotyp mitschwingt, dass da negative Urteile im Raum sind.
Ja, so eine Abwertung, genau.
Ja, genau. Und auch sehr viel Vorwissen. Ne? Also manche behaupten, da gibt es auch so ein Kernel of the Truth, also es gibt so ein Körnchen Wahrheit darin. Aber das Entscheidende ist die Abwertung. Und die ist in der Tat sehr schnell da, weil wir in der eigenen Lebenswelt, in der wir gewohnt sind zu handeln, erstmal auch sehr erfolgreich sind mit den Routinen, die wir gelernt haben. Und wenn dann Menschen uns begegnen, die andere Routinen haben, die uns auch herausfordern, dann suchen wir dafür auch eine Erklärung. Also wir sind ja rationale Personen, die verstehen wollen, warum der andere handelt. Es fällt uns schwer, auf der Basis des Nichtverstehens zu handeln. Geht aber auch. Mhm. Dann haben wir damit manchmal eine Erklärung zur Hand und sagen, das ist so, weil. Ja? Und diese Erklärung, also sozusagen im natürlichen Ethnozentrismus, ist es erstmal so, dass man selbst glaubt, an der Speerspitze der kulturellen Entwicklung zu sein, was die eigene Lebenswelt angeht. Und die anderen, die sind dann so ein bisschen zurückgeblieben, sage ich mal. Also da ist so ein Fortschrittsgedanke dran. Mhm. Und da kommen unter anderem, es gibt viele Gründe, ne, für diese Abwertung, da sind wir sehr schnell dabei, uns zufrieden zu geben, weil es ja auch Mühe macht. Es ist viel mühsamer, die Ausnahme zu suchen, die Öffnung zu suchen, zu fragen, wie kommt es, dass du das sagst? Also gerade in einer, wir leben ja in einer Zeit und in einer, also Weltgesellschaft möchte ich fast sagen, in der Werte permanent verhandelt werden können und auch Lebenswege und sogar müssen. Also indem es nicht vorgegeben ist, verhandle ich das. Und die Verhandlung geht darum, in welcher Welt wollen wir gemeinsam leben? Also vom Antirassismus bis zum Klimaschutz, von kleinen bis zu großen Fragen. Was ist die in welcher Welt wollen wir gemeinsam leben? An welcher Welt haben wir alle teil? Das ist ein sehr mühsamer Verhandlungsprozess. Und wir wissen es bei den Diskussionen um Verschwörungstheorien, wie schwierig das ist, wenn sich der Horizont schließt, wenn es nur noch monokausale Erklärungen gibt. Weil was anderes, ich würde das jetzt mal sozialpsychologisch deuten, schwer aushaltbar ist.
Ja.
Also Ambiguität, Mehrdeutigkeit, Unsicherheit ist sehr schwer aushaltbar.
Da gibt es ja dann auch immer wieder die Argumentation, gebt solchen Leuten keine Plattform, sonst streut ihr die Informationen noch. Und das schließt den anderen ja aus. Also das hält mich ja davon ab, mir erstmal anzuhören, warum der andere überhaupt auf diese Ideen kommt und was er damit verbindet. Wenn ich konsequent sage, das ist dumm, was du da sagst und davon will ich nichts hören.
Ja, dann werte ich ab.
Genau.
Also ich bin eher erschüttert. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, wo ich merke, das läuft alles auf so eine monokausale Erklärung raus, dann besorgt mich das, so könnte ich sagen. Es besorgt mich, weil die Welt ja viel komplexer ist, aus meiner Sicht. Wer hat da recht, das möchte ich gar nicht sozusagen fragen.
Ja.
Und dann ist das Interesse, wie kommt es dazu, dass du das annimmst und was besorgt dich da? Was besorgt dich? Immerhin etwas, was uns schon verbindet. Mich besorgt etwas, wahrscheinlich das für mich sich noch nicht erschließende Weltbild und den anderen besorgt auch etwas, vermutlich was anderes. Also wir teilen nicht dieselbe Sorge. Aber solange wir im Kontakt bleiben, gibt es Verhandlungsspielräume, würde ich sagen.
Das kann aber sehr schwer sein, wenn man versucht, immer wieder offen zu bleiben und ja, sich dann selbst zurückzunehmen aus dem Gespräch und offen zuzuhören.
Ja, und es kommt jetzt darauf an, wie der Abschluss ist. Also sozusagen, wir haben jetzt so die Verschwörungstheorie im Kopf, aber wenn zum Beispiel jemand rassistische Äußerungen macht, das ist ja auch eine Form von Abwertung und sich abschließen, ja, dann versuche ich, so gut es mir gelingt, schon den anderen zumindest mit meinem Befinden zu konfrontieren. Also da muss die Person durch, dass ich sage, ich finde das unerträglich, was du sagst. Und ich erwarte auch, dass die Person sich dafür interessiert, warum ich das unerträglich finde. Mhm. Ja. Oder es ist mir unerträglich, was immer noch irgendwie Offenheit ermöglicht. Ja. Und es gibt sicherlich auch Momente, wo das Gespräch nichts mehr hilft. Allerdings Gespräche abzubrechen, also was kommt nach einem Gespräch? Ja? Gewalt?
Ja.
Also das ist eine Konfliktlage dann. Aber ich kann auch nicht alles an Ort und Stelle lösen. Das, so viel Demut muss sein. Ja.
Das sind Themen, die gerade in unserer aktuellen gesellschaftlichen Situation wahnsinnig wichtig sind. Wie können wir denn das, was Sie forschend herausfinden, jetzt auf die Gesellschaft übertragen, transportieren? Natürlich tun Sie das über Ihre Studierenden, über die Seminare. Aber wie kriegen wir das noch in die breitere Gesellschaft?
Wenn das ein Anliegen wäre. Ich habe das Anliegen gar nicht. Also ich setze darauf, dass es Resonanzen gibt. Das ist jetzt eine soziologische Theorie und auch inzwischen ein Alltagssprachgebrauch. Ich arbeite daran, an der Stelle, an der ich gerade bin. Also hier im Gespräch mit Ihnen stelle ich das Weltbild und meine Überlegungen dazu zur Verfügung. Bei den Studierenden, in den Vorträgen, wo auch immer ich gehe und stehe. Wenn ich das Bestreben hätte, das in die Gesellschaft zu verbreiten, würde ich wahrscheinlich systematisch Zeitartikel schreiben. Keine Ahnung, ich tue das nicht. Ich habe diese Ambition tatsächlich nicht. Diesen missionarischen Eifer habe ich nicht. Ich stelle es zur Verfügung, so würde ich sagen. Und mehr ist erstmal nicht mein Ziel. Und wenn es genommen wird und wenn es weiterverbreitet wird und wenn es kritisch hinterfragt wird, dann finde ich das spannend und freue mich darüber. Aber ich habe da kein Publicity-Bestreben. Präsenz ist kein Problem, da können 1000 Menschen sein. Aber in den Medien trau keinem Zitat, das du nicht eigenhändig aus dem Zusammenhang gerissen hast. Hat der ehemalige Bundespräsident Rau mal gesagt. Es wird ihm zumindest zugeschrieben und das finde ich sehr gut. Aber es ist jetzt nicht nur so eine große Befürchtung, sondern Publicity ist einfach nicht meins. Und leider auch nicht, wenn sie dann, die haben ja ein positives politisches Ziel damit, wenn es vielleicht etwas Gutem dienen würde. Andere können das besser.
Aber hat Wissenschaft nicht zu einem gewissen Teil auch die Aufgabe, die Ergebnisse zu transferieren?
Ja, also ich hätte da auch die Rückfrage gehabt, welche Ergebnisse meinen Sie? Ne? Ich habe jetzt so ein bisschen erzählt, was ich mache, wie ich es mache, welche Beispiele für Wissensbestände und so weiter. Und ja, also sagen wir mal, wenn wir Covid-19 anschauen und die damit verbundenen Krisen sind ja mehrere, dann gibt es auch KollegInnen, die sich äußern. Also Herr Reckwitz hat im Spiegel geschrieben, Herr Bude wird interviewt, Herr Nassehi geht in die Talkshows. Ja, ich bin nicht in dieser Liga. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da sein will. Aber es ist wichtig, dass SoziologInnen gehört werden. Also wir hören sehr viele Virologen, Epidemiologen, Mediziner, NaturwissenschaftlerInnen. Es ist wichtig, dass SoziologInnen auch gehört werden.
Okay. Welche Herausforderungen sehen Sie denn in Ihrem Fachbereich in den nächsten Jahren noch?
Also ich würde es vielleicht gar nicht als eine Herausforderung beschreiben, sondern also als eine Notwendigkeit, nämlich auf die aktuellen Ereignisse einzugehen. Also wenn es gerade weltweit eine Diskussion zu Anti-Racism gibt oder zu White Fragility, dann greife ich das natürlich auf. Oder wir, sage ich ja. Wir haben jetzt zwei KollegInnen von mir, haben sofort eine Initiative Gesellschaft im Lockdown gegründet, eine Forschungsinitiative und haben auch mit den Studierenden, als der Lockdown da war, und das war ja während des Semesters, sofort dazu Forschungsarbeiten angestoßen, die Studierenden angeregt, ja, sich theoretisch wie empirisch damit auseinanderzusetzen. Das ist in den Sozial- und Kulturwissenschaften der spannende Teil. Das ist sicherlich auch eine Herausforderung, weil man sich immer wieder neu mit den eigenen theoretischen Ansätzen den Situationen stellen darf und muss. Aber das ist auch das Spannende. Also sonst hätte ich das Fach ja nicht gewählt. Da sehe ich eine Herausforderung. Also auch das Bedürfnis der Studierenden nach Erklärungen, die es nicht immer so gibt und auch nicht so kohärent gibt, wie man sie sich wünschen würde. Es gibt ja verschiedene Formen, Populismus zu erklären, also verschiedene Herangehensweisen. Und die Herausforderung, die ich sehe, ist, weil es so unübersichtlich und komplex ist, diese Komplexität nicht komplett zuzumachen, aber es auch nicht der Beliebigkeit anheimzustellen. Also verschiedene Herangehensweisen als legitim zu erachten. Da sind Studierende auch sehr, und zu Recht, wie ich finde, ideologisch sehr misstrauisch. Das finde ich gut. Mhm. Ich erinnere mich zum Beispiel bei dem kulturreflexiven Sprechen, zu dem es ja den Podcast gibt, das sind ja die Themen, ne? Populismus, Parolen, Hate Speech. Ja? Die haben hervorgehoben in ihrer Rückmeldung, dass es für sie, dass sie das gut fanden, dass die theoretischen Ansätze und die Literatur, die zur Verfügung stand, dass die nicht alle in ein Horn geblasen haben. Ja. Dass sie keinen Denk- und Sprechzwang erlebt haben. Das wäre auch, also ist genau das Gegenteil willig. Nämlich eher, ne, also kantisch, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Ja. Das ist eher so die Haltung, die ich da pflege. Und diese Gratwanderung zwischen einem Erklärungsbedürfnis, warum ist das so? Oder wie kann es besser gehen? Also die Studierenden von BASIB, ebenso wie von ICAOS oder auch Human Rights, mit denen ich am meisten zu tun habe bei uns am Fachbereich, die wollen die Welt verändern. Also das sind hochpolitische Menschen, die gute Absichten haben. Und ich habe die Absicht, dass sie sich nicht verschleißen. Also dass sie auch wählen können, wo ist es hilfreich, mehr reinzugeben und wo muss ich die Kräfteverhältnisse vielleicht bedenken?
Ja.
Ja. Und hebe meine Energie auf. Wo kann ich wirksam sein? Das ist vielleicht der Punkt. Und dann eben diese Erklärungen zu diskutieren und trotzdem immer wieder zu sagen, es könnte auch alles ganz anders sein. Dass sie auf die Suche gehen, dass sie selbst und dass wir alle weiter neugierig bleiben und weiter auch demütig in dem, was wir wissen und noch alles nicht wissen. Und die das Wissen noch nicht, wenn man sagt, Wissenschaft schafft Wissen, noch nicht geschaffen haben, um einer Situation zu begegnen oder sie gar zu antizipieren. Und das zeigt Covid-19 sehr deutlich. Ja? Es gibt Hypothesen, es gibt Trial and Error, und zwar sowohl auf der politischen wie auf der wissenschaftlichen Ebene. Und das wird auch so diskutiert. Das finde ich sehr spannend, eine sehr, sehr spannende Zeit.
Ja, es gab ja einige Rufe nach klaren Ansagen und klaren Vorgaben, wie man jetzt handeln soll. Und ich glaube, Wissenschaft hat in den letzten Monaten viel Gelegenheit gehabt zu erklären, dass man, ja, dass dieses Trial and Error eben zu Wissenschaft gehört, dass man ja nichts von Anfang an wissen kann, sondern erst erfahren muss, feststellen muss, sich anschauen muss, um dann Schlussfolgerungen zu ziehen.
Ja, also diesen Ruf kann ich nachvollziehen, wenn man Krisenkommunikation betrachtet. Die hat das wird ja auch geschult in den Unternehmen, ja, in den Organisationen, auch in der Politik. Wie geht Krisenkommunikation? Wenn keiner was weiß, muss man trotzdem sozusagen sehr fast autoritativ kommunizieren, damit die Lage unter Kontrolle bleibt. Und sei es ein deftiges, das weiß man aktuell noch nicht, ja? Also so.
Ja.
Das ist eine Herausforderung, ja. Für alle Beteiligten. Für die Mitwirkenden wie für die, die sich der Situation mehr oder weniger ohnmächtig gegenüberstehen, weil sie nicht so stark mitwirken können.
Welche Fragestellung möchten Sie gerne wissenschaftlich noch beantworten? Was treibt Sie gerade am meisten um?
Also das kulturreflexive Sprechen treibt mich um. Ich glaube, es gelingt auch oft nicht, so zu sprechen, dass möglichst viele Perspektiven anwesend sein können. Das ist etwas, was mich umtreibt. Also wie kann ich das erforschen? Wie kann ich das auch vermitteln? Mich treiben kollektive Lernblockaden um. Das ist noch relativ wenig beschrieben. Es gibt den Begriff von Miller. Kollektive Lernblockaden als zwei Fraktionen, die nicht mehr zueinander kommen, argumentativ. Das ist sehr stark argumentationslogisch. Das kann man aber auch sehr beobachten, also wenn man sozusagen Moral, ne, wie die Moral sozusagen sich teilt und jeder hält sich für sozusagen diejenigen, die die Moral, die bessere Moral haben, da kann man das auch beobachten. Und das Problem ist der Zwang zur Teilung. Also man merkt, man ist in einer Lernblockade, in einer kollektiven, wenn es plötzlich heißt, bist du auf der oder auf der Seite. Und ich habe mal gelernt, wenn du die Wahl hast zwischen zwei Übeln, dann verweigere die Wahl.
Ja, okay.
Also auf diese Metaebene zu kommen, ist eine echte Anstrengung. Weil wir im Alltag sehr schnell natürlich eine Meinung haben. Aber die ist ein begrenzter Blickwinkel. Also das ist etwas, was mich brennt, interessiert. Ich komme nur nicht dazu. Was man manchmal so in dem Spruch sagt, ich wäre eigentlich ganz anders, wenn ich nur dazu käme. Ich komme so selten dazu. Also ich habe bald Forschungssemester, dann hoffe ich, dass ich mich dem widmen kann. Ich bin aber auch immer überlegen, ob ich das Blended Learning, also ich habe gerade eine Hochschulkooperation, wo wir E-Learning-Kurse zum Thema Intercultural Communication und International Virtual Teams erstellen, die dann Open Access sind, also die sind für alle zugänglich. Das ist eine Initiative, die geht von der Hochschule Hamburg aus, die Universität Jena ist noch dabei und über meine Person eben auch die Hochschule Fulda. Also auch das E-Learning und das Blended Learning, also wenn man es mit Präsenz kombiniert, das reizt mich auch sehr. Das ist so das Zweite. Und das Dritte, das beschäftigt mich schon länger und hat für mich viel mit interkultureller Kommunikation zu tun, obwohl es vermeintlich oder scheinbar vordergründig damit nichts zu tun hat, ist, dass ich weiterhin der Gesprächsforschung treu bleibe und die Daten, die ich mit KollegInnen von der Uni Bielefeld und der Uni Konstanz untersuche, sind Daten aus Aufstellungen, also Aufstellungsarbeit.
Okay.
Das können unterschiedliche Arten sein. Die meisten kennen das Thema Familienaufstellung und ordnen das der Therapie zu. Es gibt aber auch einen Kollege, Georg Müller-Christ in Bremen, der hat da einen Lehrstuhl für nachhaltiges Management. Der macht damit Erkundungsaufstellungen, der macht Erkenntnistheorie damit. Und das finde ich hochspannend. Und da hatten wir jetzt auch gerade wieder eine Konferenz online, das geht auch alles online, und haben uns selbst verdeckt, wir wussten das nicht, als Erstsemester im digitalen und im Präsenzsemester aufgestellt und haben mal geguckt aus der stellvertretenden Wahrnehmung, was ist uns angenehmer. Große Überraschung, angenehmer war nicht die Präsenz, weil, gut, da gibt es jetzt verschiedene Hypothesen, warum das so ist, zu trubelig, zu wirr, zu unübersichtlich. Also wir wussten das nicht, in welchem Feld wir uns bewegen. Also das sind ja Arbeiten, die sind proxemisch. Das arbeitet man sehr stark mit Wahrnehmung.
Proxemisch heißt wahrnehmend?
Proxemisch heißt, es geht um Abstände. Also nah dran, weiter weg, das ist Proxemik.
Ja.
Im Raum. Der Raum kann fiktiv sein. Also der muss, wir haben ja virtuell gearbeitet, wir haben nur Bubbles in einer PowerPoint hin und her geschoben. Also man macht das normalerweise im Raum, da steht man dann da. Ad personam sozusagen. Aber man kann auch einfach Kästchen auf einer PowerPoint hin und her schieben. Funktioniert ganz genauso. Und die Kommunikation, die da stattfindet, die wird sehr, sehr stark wahrnehmungsgespeist, weil man so vieles nicht weiß. Und was für mich für die interkulturelle Kommunikation daran spannend ist, und das mache ich vielleicht am Beispiel dieses Hubs, so heißt diese eine Konferenzreihe, die war das letzte Mal in Fulda in Präsenz, war die letzte Präsenzveranstaltung im Februar, die wir noch machen konnten. Das war noch, bevor alles nicht mehr ging.
Okay.
Dieser Constellation Hub, so wie der heißt, der richtet sich hauptsächlich an Lehrende und Hochschulangehörige, aber auch an PraktikerInnen, die sind dann auch da. Und es ist ein wunderbarer Austausch. Und das Allerspannendste für mich ist, dass es zunächst überhaupt keine Rolle spielt. Da kommen wir wieder auf die Kategorien zurück vom Anfang. Was jemand macht. Wir haben in diesem Hub waren wir jetzt virtuell 15 Personen. Ich wusste nur die Namen. Also wir kannten uns teilweise, aber teilweise auch gar nicht. Und wir wussten nicht, was sind die Hintergründe. Und wir haben sofort zusammengearbeitet und haben Fragen diskutiert. Und erst so nach und nach wurde das mal relevant gemacht. Das ist nicht natürlich auch meiner Forschungstheorie und Tradition sehr nah. Wann wird Kultur, auch eine Professionskultur, überhaupt relevant gemacht? Ja? Wann sagt jemand, ja, ich mache eben psychologische Diagnostik oder ich bin im Nachhaltigkeitsmanagement oder so?
Mhm.
Also das waren KollegInnen von der Hochschule und das war die längste Zeit überhaupt nicht relevant. Und wir haben uns großartig ausgetauscht.
Ja.
Wir haben uns irritieren lassen von den Argumenten. Wir haben unsere Fragen untersucht. Also es ist auch so, dass dieser Hub tatsächlich keine Struktur hat. Es ist eine Konferenz ohne Tagesordnung. Die Menschen sind da und es entsteht etwas. Und es ist fantastisch, was entsteht in dieser Haltung. Es wird was entstehen. Und ich lasse mich darauf ein und ich habe auch Interessen, die äußere ich auch und die verhandle ich mit den anderen. Und sie sehen den Zusammenhang zur interkulturellen Kommunikation, der ist ganz groß.
Ja.
Nun frage ich mich, wie wird das denn gemacht? Also wenn ich das lehren und vermitteln will, wenn ich da Ergebnisse, wie Sie sagen, in die Gesellschaft transportieren will davon, dann möchte ich genau wissen, wie das geht. Das ist ja nicht nur so irgendwie willkürlich. Wahrscheinlich gibt es ein Muster oder eine Struktur oder eine Abfolge oder ein paar Dinge, die man beachten kann oder etwas, was immer wieder gemacht wird, eine Regelmäßigkeit. Das ist vielleicht das beste Wort dafür. Was ist die Regelmäßigkeit, dass das gelingt? wäre meine Frage. Und diese Frage, was ist die Regelmäßigkeit, dass das gelingt? Was passiert da eigentlich? Damit untersuchen wir drei, also von Konstanz und Bielefeld und Fulda, verschiedene Aufstellungsdaten, die wir bekommen haben, aus dem In- und Ausland, in verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Methoden. Also wir gehen erstmal davon aus, das Gemeinsame ist die proxemische Arbeit. Es wird was im Raum gemacht, das hat eine Relevanz und es geht über Wahrnehmung. Und da werden Fragen gelöst. Und zwar Fragen von, was will uns Covid-19 sagen? Etwas verrückte Fragen auch manchmal. Also nicht, dass man glaubt, da kommt jetzt eine essentialistische Antwort, sondern nur, ich werde ja in meinen Annahmen irritiert. Ich habe natürlich Annahmen, alle haben Annahmen. Warum jetzt das? Ja, wir mögen nicht an Zufälle glauben, wir glauben an Zusammenhänge. Wie diese Fragen kommuniziert werden, das untersuche ich. Und ich erhoffe mir davon, bin da so gerade an der Schnittstelle, wo wir das anfangen, fruchtbar zu machen, Erkenntnisse für die interkulturelle Kommunikation. Also zum Beispiel noch ein aktueller Fall, ein aktuelles Beispiel. Wir bereiten gerade eine Publikation vor zum Thema Helfen, ganz aus soziologischer Sicht. Das ist ein Sammelband, da geht es um Helfen. Und zwar sind das hauptsächlich GesprächsforscherInnen, soweit ich das überblicke, die sich dazu äußern. Und wir haben eben unsere Daten aus der Aufstellungsarbeit und wir haben die Frage gestellt, was hilft da eigentlich? Also nicht wer hilft, sondern was hilft.
Okay.
Also was muss passieren oder was passiert? Muss klingt ja normativ. Was passiert, damit am Ende das Gefühl entsteht, der Eindruck oder die Schlussfolgerung, mir wurde geholfen? Und was ist in dem Fall bei der Aufstellungsarbeit das Spezifische? Und da ist was Spezifisches, was ich mit den, also diesen Schatz versuche ich gerade mit den Kollegen zu heben. Ja, und dann werde ich schauen, was bedeutet es für die interkulturelle Kommunikation.
Das klingt alles wahnsinnig spannend.
Ich hoffe auch nachvollziehbar, Entschuldigung.
Ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt.
Ich auch.
Und wir werden ja sicherlich auf der Hochschulseite dann erfahren, wenn der Band erscheint. Und können da bestimmt auch mal reingucken.
Ja, danke für das Interesse. Ich werde Sie informieren.
Das wäre sehr schön. Ja, ich würde mich freuen. Vielleicht können wir uns dann auch noch mal ausführlich über Helfen unterhalten.
Sehr gerne.
Wunderbar. Frau Nasakiewicz, ich danke Ihnen vielmals für dieses spannende Gespräch. Hochinteressant. Ich hoffe, ich denke, unsere Zuhörer konnten eine ganze Menge daraus mitnehmen. Euch danke ich natürlich wieder fürs Zuhören und freue mich auf die nächsten Folgen mit euch. Vielen Dank.
Danke, Frau Friedrich.